Guten Morgen und ein warmes Willkommen für Ihr Wochenende und damit auch herzlich willkommen zu Episode 109. Heute ist Samstag, der 23. März. Mein Name ist Susanne Nickel und ich bin Unternehmerin und Autorin. Marcel Becker und ich sprechen gleich über die jungen Menschen, die Generation Z. Und dazu habe ich nämlich gerade ein Buch veröffentlicht. Ich sage mal drei Stichworte: verzogen, verweichlicht und verletzt. Bis gleich.
Becker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Danke an Susanne. Die Generation Z nehmen wir uns gleich vor. Erstmal willkommen im Wochenende, willkommen im Samstag. Für alle Matthias Iken-Fans die schlechte Nachricht vorneweg: er ist im Urlaub. Wir hatten das genehmigt. Aber damit müssen wir alle heute klarkommen. Nix mit drei Umschläge, nix mit drei Themen. Wir hoffen, wir können Sie, liebe Podcast-Freunde, trotzdem gut unterhalten und den einen oder anderen Erkenntnisgewinn vermitteln bzw. übermitteln. Außerdem gilt ja am Wochenende, wir alle haben ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, wir sind in der Aufbereitung auch etwas ausführlicher. Mal abgesehen von dem schon angekündigten Deep Talk über die Generation Z haben wir noch Folgendes. Heute Abend Vorpremiere vom neuen Musical Hercules. Wir stellen noch mal den Mann hinter dem Erfolg vor. Ein Überhitschreiber, von dem Sie aber wahrscheinlich noch nie was gehört haben. Und zum Schluss plaudern wir noch ein paar Minuten mit Martin Sutter, einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren der letzten 20 Jahre. Melody ist sein aktueller Bestseller. Wir starten jetzt. In den letzten Monaten, fast schon Jahren, hat die sogenannte Generation Z ganz schön auf die Mütze bekommen. Ich mache gleich mal einen Einschub an dieser Stelle. Man kann das natürlich Englisch aussprechen, es geht aber auch auf Deutsch. Und ich habe mich jetzt mal für die deutsche Aussprache entschieden. Einschub Ende. Viele Arbeitgeber schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn die Rede auf die Generation Z kommt. Angeblich nicht so richtig scharf auf Arbeit, angeblich nur die Freizeit im Blick, angeblich nicht bereit, die Extrameile zu gehen. Zur Einordnung, in der Regel rechnet man Menschen, die ab ca. 1995 geboren wurden, zu dieser Generation. Die Unternehmerin Susanne Nickel hat dieser besagten Gruppe ein Buch gewidmet. Der Titel ist sehr provokant: verzogen, verweichlicht, verletzt. Da könnten einige Hörer jetzt schon Puls haben. Susanne ist schon zugeschaltet, aber bevor wir direkt mit ihr sprechen, lassen Sie uns alle einen Markus-Lanz-Ausschnitt hören. Vor ein paar Wochen saß dort die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Katharina Stoller, und diskutierte mit Lanz über den Sozialstaat. Ihre Aussagen haben die Diskussion über die Generation Z danach so richtig angefeuert. Im Hintergrund ist auch die Bundesvorsitzende der jungen Liberalen zu hören, aber diese Dame, sorry, bitte jetzt einmal kurz vernachlässigen.
Richtig zu sagen, wir müssen eine Arbeitswelt, wir müssen eine Lebenswelt schaffen, in der man nicht krank wird, in der man nicht kaputt geht. Und die Viertageswoche hat in ganz vielen Studien, in ganz vielen Modellbeispielen gezeigt, dass das eben funktioniert.
Also Viertagewoche ist das Thema.
Zum Beispiel, ja.
Und gleichzeitig voller Lohnausgleich. Ja. Und gleichzeitig wollen Sie das Bürgergeld verdoppeln.
Der Staat kann die Stellen ja schaffen, der kann sich das einfach
machen. Die Bürgergeldsätze müssen auf jeden Fall deutlich hoch, ja.
Sie wollen die verdoppeln, oder nicht?
Auf 1.100 Euro. Ja, den Beschluss habe ich auch gesehen.
Okay, nochmal die Frage, wer erarbeitet das alles dann?
Darf ich?
Nee, ich will Frau Stoller da gerade jetzt nicht rauslassen.
Ja.
Sie dürfen sofort.
Ja, naja, also die Frage, Sie stellen ja quasi die Frage, wie man zu einem höheren Wirtschaftswachstum kommt.
Zum Beispiel.
Genau, und bei dem Wirtschaftswachstum, was man jetzt gerade sieht, da gibt es ja zum Beispiel zwei Komponenten, die man feststellt, weshalb das Ganze nicht so gut läuft. Das eine ist zum Beispiel der Fachkräftemangel, haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, und zum anderen auch staatliche Investitionen. Der Staat muss investieren dafür, dass das Wirtschaftswachstum wieder in die Höhe schnellt, und wir können es uns nicht leisten, einfach gerade dabei zuzusehen, wie im Zweifelsfall Unternehmen pleite gehen und dann Arbeitsplätze verschwinden.
Susanne Nickel, nochmal hallo. Haben Sie diese Sendung live gesehen?
Um ehrlich zu sein, habe ich es nicht live gesehen, aber eine Freundin hat mich darauf hingewiesen, weil ich kriege nicht immer alles mit, ich arbeite auch. Und ich habe es dann am Abend gesehen und habe es mir angeschaut. Die Bild-Zeitung hat es ja auch aufgegriffen und war wirklich kurz vor der Schnappatmung, muss ich gestehen, so dass ich auch gleich eine Kolumne danach dazu geschrieben habe, weil es mich wirklich aufgeregt hat, muss ich in der Tat sagen. Ja.
Katharina Stoller, Co-Chefin der Grünen Jugend, die saß zusammen mit der Vorsitzenden der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, die hört man da im Hintergrund auch noch ab und zu was dazwischen sagen, bei Markus Lanz, und sie haben diskutiert über den, ich sag mal platt, über den Sozialstaat. Einerseits fand ich sehr lustig, man sah schon die Fassungslosigkeit im Gesicht von Markus Lanz. Auf der anderen Seite, gibt es nicht auch irgendwas, wo wir sagen, naja, vielleicht hat sie aber einen Punkt angesprochen, der gar nicht so falsch ist?
Ja, ich denke, man muss es am Ende schon differenziert sehen, ne? Also die Aussagen als solches, also Bürgergeld zu erhöhen, 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, da fasse ich mir natürlich ans Hirn, um es jetzt mal bayerisch zu sagen, gell? Weil natürlich muss das Bürgergeld erstmal irgendwo reinkommen, damit es ausgegeben werden kann. Wir müssen natürlich schon noch mal gucken, woher kommen diese Aussagen, ne? Also wieso reagiert jetzt die Frau Stoller als Vertreterin der Generation Z, der von 1995 bis 2010 geborenen, wieso reagiert sie so? Und es gibt ja mehrere Stimmen dazu, sind ja keine Einzelfälle, dass jetzt die Frau Stoller da aus der Art tritt sozusagen, ne? Und der Punkt ist, es gibt natürlich viele Babyboomer, ja, die 1965, also 45 bis 1965 geborenen, die sehr viel gearbeitet haben, gebuckelt haben, nicht die Wertschätzung bekommen haben, für die das ganze Leben wirklich nur Arbeit war, für die nur Leistung gezählt hat, die bis hin ins Burnout gearbeitet haben. So, ich nenne jetzt mal das bewusst als die eine Seite. Ja, die haben natürlich viel erreicht, viel gemacht, waren fleißig. Das hat aber Konsequenzen. Jetzt nehmen wir die heutige Jugend, die jungen Menschen, sei es die Azubis oder die nach dem Studium, nach der Ausbildung in die Arbeitswelt treten. Also die schreiten auch eher, die stürmen nicht, die schreiten, weil sie sind Mangelware. Die sehen natürlich oder haben erlebt, wie ihre Eltern gebuckelt haben, vielleicht nicht die Wertschätzung bekommen haben, vielleicht im Rahmen von Abbauprozesse sogar den goldenen Handschlag bekommen haben. Die sehen, dass dieses Buckeln nicht wirklich zum Erfolg geführt hat. Und die sehen natürlich, da gibt es ja ganz viele kritische Punkte, unser Planet und so weiter. Und die sehen auch, dass sie die haben Angst davor, dass sie keine Rente mehr bekommen. Die haben Angst davor, wie können sie sich überhaupt noch was leisten? Kann man sich ein Haus leisten, eine Wohnung leisten oder lebt man von Payroll zu Payroll? Das ist die Kehrseite der Medaille. Und da ist natürlich eine Haltung, jetzt versuche ich empathisch zu sein, in den Schuhen der jungen Menschen zu gehen, bis zum gewissen Grad verständlich. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, sondern das heißt, dass ich verständlich finde. Und ich glaube, wir müssen immer in diesem Spagat der Generationen dieses Thema diskutieren.
Ja, aber Susanne, da sind wir ja schon mittendrin, weil ich kann natürlich verstehen, dass jemand sagt, warum soll ich mich zerreißen, so doof wie du das gemacht hast, wenn ich gar nicht das Gleiche erreichen kann wie du? Weil die Situation heute ist ja möglicherweise doch eine andere. Na klar, kann man immer noch nach oben kommen und auch viel Geld verdienen. Ja, mag alles sein. Aber das halbe Land streikt, weil sie sagen, es reicht nicht. So, wie soll man diesen Konflikt lösen?
Ja, also der Punkt ist, ich denke, warum soll ich mir den Tag mit Arbeit verderben, hat mir kürzlich jemand geschrieben. Ne? Fand ich auch ein ganz gutes Zitat.
Ja, finde ich auf den Punkt.
Bringt es auf den Punkt. Ne? Das heißt, ich glaube, oder ich mutmaße jetzt mal aus den Interviews, die ich geführt habe, und es waren sehr viele, Arbeit ist irgendwie verkommen und ist was Schlechtes geworden in Deutschland. Und ich denke, das ist auch so das, was mir auch ein bisschen Angst und Bange macht, weil warum wollen junge Menschen mit Mitte 20 nur 20 Stunden oder nur 4 Tage arbeiten? Warum kann man nicht sagen, in dem Alter, ich habe Energie, ich strotze vor Energie? Ich meine, dass man eher lebensphasenorientierte Arbeitsmodelle kreiert. Wenn es mal nötig ist, weniger zu arbeiten, fein. Ne? Das leuchtet mir letztendlich auch nicht ganz ein. Ne? Und der Punkt ist, dass ich denke, dass der Arbeitsbegriff reformiert werden muss oder anders auch wieder eine andere, bessere Konnotation, eine bessere Bedeutung haben muss. Weil warum soll ich mir den Tag mit Arbeit versauen? Heißt ja, Arbeit versaut was. Ne? Und Rente ist eine Belohnung. Und ich glaube, wir müssen die Leute wieder mehr dahin führen, dass Arbeit auch was ist, was Spaß macht, dass Arbeit was ist, wo ich mich entwickeln kann, wo ich mich, wo ich mein Leben gestalte, wo ich nicht in der Opferrolle bin. Als Hartz-IV-Empfänger, jetzt heißt der Bürgergeld, bin ich in der Opferrolle, nimm das, was ich kriege letztendlich, aber gestalte nicht. Und ich hätte gerne, ich bin ja auch Coach, die Menschen in einer gestaltenden Rolle.
Ja, Susanne, worüber ich nur immer so ein bisschen stolper, ist der Punkt, nicht jeder hat vielleicht so viel Spaß bei der Arbeit wie wir beide. So, wir arbeiten, also Sie Susanne, Sie sind Workaholic und ich würde mich fast auch so bezeichnen. Aber bei mir ist es auch, ich kann sagen, es ist eher Hobby. Ich empfinde das gar nicht so als Arbeit. Das heißt, ich bin auch wahrscheinlich privilegiert. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache einen Job mein ganzes Leben lang. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen in einem Supermarkt. Der stand dort in einem bestimmten Bereich, ich will das jetzt nicht sagen genau wo, sonst Leute, die mich kennen, können Rückschlüsse auf den Supermarkt ziehen und auch auf die Person. Und wir kamen ins Gespräch und er fragte mich, wie es denn in meinem neuen Job läuft. Ich bin ja erst seit dem September hier beim Abendblatt und dann fragte ich ihn zurück, ja, wie es bei Ihnen, ja, so wie immer. Und dann meinte ich, ja, wie denn wie immer? Ja, macht keinen Spaß. So, und dann meinte ich, ah ja, ja, das ist aber doof. Seit wann macht es denn keinen Spaß? Ja, seit dem ersten Tag vor 40 Jahren. So, und da zuckte ich schon zusammen und dachte, das ist ganz schön bitter. Denn früher habe ich natürlich mich auch auf Freizeit gefreut, aber der Drang, Freizeit zu haben und vielleicht weniger zu arbeiten, der kommt ja eigentlich im Alter. Müssen wir nicht einfach akzeptieren, dass diese Generation von vornherein sagt, warum soll ich arbeiten? Freizeit macht mir mehr Spaß. Ich weiß nicht, wie dieser Konflikt zu lösen sein soll.
Naja, Sie haben ja jetzt verschiedene Sachen angesprochen mit dem Menschen da im Supermarkt, ne? 40 Jahre lang kein Spaß, so. Natürlich ist es so, nicht jeder Mensch hat alle Chancen, aber ich behaupte wohl, dass wir unseres Glückes Schmied sind, ne? Also ich bin jetzt nicht Influencer, der sagt, wir visualisieren und du kannst alles erreichen, das ist Hokuspokus, aber ich habe schon Möglichkeiten. Ich war auch jahrelang in einem Job, wo ich gemobbt wurde, wo es mir total schlecht ging, wo ich angestellt war, ein Arbeitgeber nennen wir jetzt nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie komme ich aus dieser Opferrolle raus? Was kann ich, habe ich für Möglichkeiten? Und habe mich weiterentwickelt und habe einfach auch diszipliniert meine Ziele verfolgt. Und das hat schon einerseits natürlich was mit Talent zu tun, Ziele zu erreichen, auf der anderen Seite aber auch mit sehr viel Durchhaltevermögen. So, was ich sagen will, ich sehe schon, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Und für den einen ist das Ziel da und für den anderen ist das Ziel da. Und es kann ja auch sein, dass ich einen Job habe in einem Supermarkt und total zufrieden bin. Also ich coache sehr viele Leute und ich habe auch wohl in ganz verschiedenen Berufsgruppen Menschen, die glücklich und zufrieden sind. Und die sich, ich freue mich im Übrigen auch auf meine Freizeit. Wie Sie darauf kommen, dass ich Workaholic bin, weiß ich nicht so gut, kennen wir uns nicht. Aber
doch, ich sag's doch, Ihnen doch, ehrlich, ich habe in einer Ihrer Kolumnen gelesen, dass Sie auch gerne und besonders gern abends noch Ihre Mails checken. Und da würde ich immer sagen, das deutet schon darauf hin, dass jemand auch extrem gerne arbeitet. Vielleicht nicht Workaholic, da habe ich mir vielleicht
Also ich liebe meine Arbeit. Genau, ich liebe meine Arbeit, da bin ich total bei Ihnen. Es gibt auch Tage, wo ich denke, jetzt hätte ich gern, würde ich auch mal gern was anderes machen, so, ne? Aber der Punkt ist, prinzipiell liebe ich meine Arbeit. Und ich habe einen schönen Begriff dafür, das frage ich die Menschen im Coaching immer, steht deine Karriereleiter an der richtigen Wand? So. Und wenn sie nicht an der richtigen Wand steht, kannst du dich noch so anstrengen, da wirst du nicht zufrieden und nicht glücklich
werden. Was verbirgt sich hinter dieser Wand? Was bedeutet das?
Naja, die Karriereleiter an der richtigen Wand bedeutet letztlich, da habe ich 5 Fragen dahinter. Die Montagsfrage, gehe ich da montags morgens gern hin oder habe ich schon Bauchweh sonntags abends? Ja, dann gibt es die Kollegenfrage, fühle ich mich mit den Kollegen weitgehend gut? Dann gibt es die Cheffrage oder die Chefinnenfrage, bin ich mit meinem Vorgesetzten zufrieden, wie er mich führt? Dann gibt es die Kunden, die Kundinnenfrage, bin ich mit meinen Kunden zufrieden und bin ich insgesamt in der Kultur des Unternehmens zufrieden? Und wenn man nicht an mindestens 4 einen Haken dran machen kann, dann denke ich, dass die Karriereleiter nicht an der richtigen Wand steht. Und der Einfluss von Kollegen, von dem Arbeitsumfeld, den dürfen wir nicht unterschätzen, ne? Es gibt zum einen den Job natürlich, klar, und da sollte ich halt auch nach meinen Interessen gucken, wo will ich mich hinentwickeln. Und gerade, jetzt sind wir wieder bei jungen Menschen, gerade für die ist es umso wichtiger, dass die an der Hand genommen werden und dass man wirklich schaut, wo sind meine Stärken, wo sind meine Talente, wo kann ich mich hinentwickeln. Das wird viel zu wenig gemacht. Ich zum Beispiel, als ich in der Schule war, da hat sich überhaupt niemand groß drum gekümmert. Es gab mal einen Tag bei der Agentur für Arbeit, wo man so ein bisschen schnuppern konnte. Das war aber dann schon alles. Und ich behaupte, sehr viele Menschen gehen von der Schule und wissen nicht, was sie tun sollen. Es gibt einige, die wissen ganz klar, das ist mein Ziel, das mache ich. Das sind aber eher wenige. Und ich denke, da braucht es einfach auch mehr Unterstützung, sodass Arbeit was ist, was eben nicht vom ersten Tag keinen Spaß macht, sondern was Potenzial hat, was Entwicklungsmöglichkeiten hat, wo ich mich entwickeln kann und wo ich mich auch wohlfühle im weitesten Sinne.
Ja, das ist dann natürlich auch ein weites Feld für den Arbeitgeber, da würde ich Ihnen auch sofort recht geben. Ihr Buch heißt ja, ich finde den Titel, der ist schon, ich musste ein bisschen lachen, als ich den gelesen habe, Verzogen, Verweichlicht, Verletzt. So. Und dann schildern Sie in Ihrem Vorwort eine Geschichte, die, glaube ich, jeder sofort vor Augen hat, wie das Gespräch wohl gelaufen ist. Da geht es um eine Bewerberin, die sich bei einer Firma hingesetzt hat und dann natürlich von der Personalleiterin, glaube ich, interviewt wurde und gefragt wurde. Und dann drehte sich das Blatt irgendwann, dass nämlich die Bewerberin gefragt hat. Die klassische Frage, die eigentlich normalerweise der Arbeitgeber ja in Richtung Bewerber stellt, sag mal, warum sollen wir dich überhaupt nehmen? So, ich sag das ein bisschen platter. Und diese Bewerberin sagte, sag mir mal den Grund, warum ich bei euch arbeiten soll. Und das fand ich schon sehr spannend. Da hat sich doch was auf dem Arbeitsmarkt auch getan, weil wir so viel Fachkräftemangel haben, kann man sich bestimmte Sachen vielleicht auch rausnehmen. Aber die Denke hat sich doch auch verändert. Ist das jetzt gut oder schlecht?
Naja, also es ist einfach definitiv so, dass die Bewerber letztendlich sich aussuchen können, weitgehend, wo sie arbeiten. Wir haben Fachkräftemangel und dazu kommt, dass wir eine Generation haben, die Mangelware ist, weil es wenige sind. Nehmen wir mal die Generation X, also meine Generation. Nach meinem zweiten Staatsexamen sind die Juristen in München Taxi gefahren, viele, die keinen Job bekommen haben. Und deswegen ist ja auch das, die Problematik oder die Symptomatik mit vielen Angehörigen der Generation Z so problematisch, weil wenn es ein, zwei wären, die sagen, die komische Fragen stellen, die nicht erscheinen, die komische Ansprüche haben, könnte man ja auch sagen, naja, gut, es gibt immer in jeder Generation welche, die so und so sind. Ne? Es ist aber leider so, dass es Auffälligkeiten und Tendenzen gibt und dass es keine Einzelfälle sind. Und das ist natürlich in einer Situation, wo wir als Wirtschaftsstandort Deutschland kämpfen, wo wir Fachkräftemangel haben, ist es natürlich problematisch. Und der Bewerbermarkt hat sich total gewandelt und gewechselt. Das heißt, es geht eben genau darum, die Arbeitgeber so attraktiv zu machen, dass Bewerber gerne kommen und gerne anfangen. Und da gibt es zum Beispiel eine Sache, das machen sehr viele Unternehmen, weil man der Generation Z nachsagt, das kommt auch in einigen Studien zutage, dass sie Sinn haben wollen bei der Arbeit, also Sinn, etwas Sinnvolles tun. Deswegen, ich war letzte Woche in Österreich und bin Zug gefahren, da steht dann bei der ÖBB ein großes Plakat, mach einen Job, der Sinn macht. Also überall gibt es jetzt Sinn auf gut Deutsch. Ja, so. Und der Punkt ist, ich sage den Leuten immer, die ich berate, den Arbeitgebern, wichtig ist, dass die Kultur stimmt. Und wichtig ist, egal ob 4-Tage-Woche, was sie auch immer eurer Kultur gemäß einführt, ja, dass es so ist, dass die Menschen, dass das widerspiegelt, also dass das Unternehmen authentisch ist, dass keine Stockfotos auf der Webseite sind, wo man dann sagt, das sieht ja ganz anders aus, ja, dass die Führung, wenn man sagt, wir sind wertschätzend, wir sind ganz ganz menschlich und zugewandt und dann gehe ich und kratze ein bisschen an der Oberfläche und dann sieht man, dass da eh noch die ganz alte Führungswelt, die alte Riege von Weisung und Kontrolle herrscht. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da hat sich einfach ganz viel geändert. Und die jungen Menschen haben dadurch eine gewisse Macht, ja, dadurch, dass es wenige von ihnen gibt, dass wir Fachkräftemangel haben. Und diese Macht spielen nicht alle, sind ja auch nicht alle so, aber spielen eben viele aus, sodass zum einen diese Fragen sich umdrehen im Gespräch. Da fragt man sich, wer wen interviewt. Zum anderen auch Bewerber, die Bewerbungsphase abbrechen, gar nicht erscheinen, gar nicht kommen. Auch am ersten Arbeitstag, das ist ja das Ende meiner Geschichte, Jobghosting nennt man das dann, gar nicht erscheinen. Und da dachte ich zuerst auch, das ist ein Einzelfall, das kann ja wohl nicht sein. Aber nein, ganz viele Unternehmen plagen sich damit und sind einfach verzweifelt.
Muss ich jetzt leider bestätigen. Wir hatten letzte Woche auch einen Termin für ein Bewerbungsgespräch und der Kandidat ist einfach nicht gekommen und hat sich danach auf eine Mail von uns auch nicht mehr gemeldet. Einfach verschwunden. Ich hoffe, da ist nichts passiert, könnte ja auch sein. Aber Susanne Nickel hat natürlich recht. Wie so oft im Leben, nicht alle über einen Kamm scheren. Und die anderen Generationen haben natürlich auch ihre Macken. Stichwort Boomer, würde mein Sohn jetzt in meine Richtung sagen. Das Buch von Susanne ist seit ein paar Tagen raus und na klar, der Titel haut rein, macht aber auch Lust, sich damit zu beschäftigen. Verzogen, verweichlicht, verletzt. Das ist immer noch ein Ereignis. Ein neues Musical von der Stage Entertainment entert die Stadt. Jede Premiere ist besonders und nach der Premiere stellt sich dann die Frage, wie lange läuft das Stück? Wird es ein Erfolg? Schauen wir doch mal auf die neueste Produktion. Heute Abend ist nämlich Vorpremiere. Abendblatt Kulturexperte Joachim Mischke ist mit dabei, aber vorher schaust du noch netterweise in unserem Podcast-Studio vorbei. Dafür vielen Dank. Joachim, um welches Musical geht's und wer steckt dahinter?
Also Disney steckt dahinter, von daher große Erwartung. Das ist die Musical-Version von Hercules, von dem Zeichentrickfilm, der 1997 in die Kinos kam und jetzt eben nochmal wieder aufgebürstet wird. Und hier ist die Weltpremiere von dieser neuen Fassung.
Sag mal, wenn man über Disney-Filme redet, wenn du über Disney-Musicals redest, du kommst um einen Namen nicht drum rum. Den meisten Menschen wird der Name gar nichts sagen, aber wir machen ihn jetzt mal ein bisschen größer, weil er steckt tatsächlich dahinter. Das ist ein bestimmter Komponist, der für fast alle großen Disney-Erfolge in den letzten 20, 30 Jahren verantwortlich ist. Und du hast ihn getroffen.
Genau, Alan Menken hat eigentlich das hörbare Gesicht von Disney, was das angeht, geprägt in den letzten Jahrzehnten. Ist einer von 16 EGOTs nur, also hat Emmys, Grammys, Oscars und Tonys. Er hat 8 Oscars, das sind 3 mehr als John Williams. Er hat 11 Grammys, einen Tony und einen Emmy. Und es gibt eben nur diese 16 EGOTs auf der Welt oder in der Geschichte, die das bislang geschafft haben, diese 4 Preise zu bekommen.
Das ist wirklich so herausragend, muss man einfach mal sagen. Da kann man gar nicht oft genug drüber sprechen. Das ist wirklich nicht im Vorbeilaufen. Also der Mann muss was können, egal wie man ihn findet. Der ist richtig erfolgreich.
Ja, ja, der spielt oder schreibt oder komponiert in einer Liga mit Elton John und Andrew Lloyd Webber. Also ein bisschen was richtig gemacht haben muss er im Laufe der Jahre.
Für alle, die sagen, ah, jetzt redet ihr immer über jemand, ich kenne doch den Typen gar nicht, aber die Musik, ich schwöre, also irgendeinen der jetzt folgenden Songs kennt jeder.
Under the sea, under the sea, nobody beat us, fry us and eat us in fricassee.
Zum Schluss ein bisschen verrückter auch nochmal, weil das war aus Aladdin oder Aladdin, je nachdem, wie man es aussprechen will, Beauty and the Beast, Celine Dion. Und das war natürlich auch die Little Mermaid, also die kleine Meerjungfrau. Ariel. Also es ist unfassbar.
Ja, der Mann hat wahnsinnig viele Erfolge gehabt und ist eine Hitmaschine, was das angeht. Und natürlich ist er aber auch Dienstleister. Also er ist da relativ, ich habe ja mit ihm darüber gesprochen, er ist da relativ pragmatisch. Wenn was nicht funktioniert, fliegt's raus. Man muss das alles erstmal testen. Man muss gucken, wie sich das alles so da einfügt. Also mit diesem klassischen Künstlerdenken von wegen, ich schreibe was und die Welt wartet nur drauf und wehe, das wird nicht aufgeführt. So ist es nicht.
Wie ist denn der als Typ so? Also jemand, der so weit oben ist, der wird auf der Straße ja nicht ständig erkannt und um Selfie gebeten, aber der ist ganz, ganz weit oben. So, ist der bodenständig? Wie alt ist denn der überhaupt?
Der ist 73.
Wow, also praktisch schon lange im Rentenalter.
Ja, aber ich glaube, die Leute kriegst du nicht dazu zu sagen, ja. Ich mache jetzt nicht mehr weiter.
Und ist das ich mache die Frage so einfach wie möglich, ist das ein netter Kerl?
Ich fand ihn sehr nett, sehr bodenständig, sehr umgänglich und wir haben uns über sein Metier unterhalten. Wir haben beide Musikwissenschaft studiert, ist aus einem von uns beiden ist was geworden. Und also
ja, ich glaube, ich weiß, aus wem was geworden ist.
Und insofern, es war spannend und amüsant und eine Art von Musikwelt, in der ich normalerweise nicht ständig unterwegs bin, die aber Spaß macht, wenn man ihr mal begegnet, weil es eben ein unglaublich professioneller Umgang mit diesem Entertainment-Thema ist. Die wollen schon nicht nur den Abend irgendwie rumbringen, sondern das ist schon auch Geschäft, was dahinter steckt. Aber es ist auf einem so professionellen, so hohen Niveau, was er macht, dass man da nur sagen kann, so Hut ab. Also, ja.
Ja, aber ich finde den Begriff Dienstleister, das klingt ja manchmal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen herabwürdigend, aber dann fehlt manchmal so der komplette Ansatz von hoher Kunst, weil ich finde es so schwierig für jeden Markt, für jedes Genre auf Anhieb was zu schreiben, das ist ja eine Begabung, die hat ja nicht jeder. Und so jemand wie Alan Menken, der hat die ganz offensichtlich. Also da ruft jemand an und sagt, wir machen jetzt das, dann sagt er, ja, mach ich. Dann kommt der nächste und der ist immer zur Stelle.
Naja, und es muss ja auch weltweit funktionieren. Das kommt ja noch dazu, dass das Stücke sind, die weltweit vermarktet werden, Filme, die weltweit vermarktet werden und funktionieren müssen. Da muss man mit seinem Ego schon mal so ein bisschen nach hinten gehen und sagen, das ist der Plot, das ist die Geschichte und wir wollen, dass die Leute bei unseren Produkten, jetzt mal ganz wertfrei gesagt, eine gute Zeit haben. Er hat auch gesagt, er schreibt nicht für Kinder, was man ja erwarten könnte womöglich, sondern er schreibt für das Kind in uns allen. Es gibt ja auch inzwischen schon Generationen von Menschen, die mit Disney groß geworden sind, die aber trotzdem Disney in Anführungszeichen Kunden weiter geblieben sind und auch weiter bleiben sollen, weil das natürlich ein großer Marktanteil ist. Also man muss da schon ganz klar gucken, für wen schreibe ich was und wie funktioniert das und wie funktioniert es überall.
Du bist normalerweise, also wer das Abendblatt regelmäßig konsumiert, der weiß das natürlich, Joachim. Du bist ja eher in der klassischen Welt unterwegs. Ist es doch jetzt eine präzise Beschreibung oder wärst du dich dagegen? Ja. Das ist doch erstmal richtig, ne? Wie kommst du eigentlich in dieser Musical-Welt klar mit diesem ganzen Kitsch und Tingeling und hier nochmal ein bisschen Zuckerstaub obendrauf und dann alles sehr pathetisch und übertrieben natürlich. Gut, in der Oper, auf der Opernbühne ist auch alles pathetisch und übertrieben, aber musikalisch liegen doch da Welten dazwischen für dich, oder?
1 bis 2, ja, aber Kitsch und Klingeling würde ich so natürlich nie sagen. Auf jeden Fall ist das Musik, die ihre Berechtigung hat und eine Art von Entertainment und Unterhaltung und ein Genre, das komplett seine Berechtigung hat und das ja auch funktioniert, sonst wären die Läden ja nicht so voll. Also bei den meisten Stücken läuft es ja wirklich gut und von daher habe ich da auch gar keine Berührungsängste. Ich schaffe es nicht ständig, ich muss vielleicht auch nicht alles sehen, aber ich finde das überhaupt nicht uninteressant, weil es voll auf die 12 geht. Du gehst da rein, du weißt, was du kriegst und da steht dann kein Regisseur hinter der Bühne, der sagt, das drehen wir jetzt mal alles nach links, sondern you get what you see.
Herkules, wenn das dein neues Lieblingsmusical werden würde, vorausgesetzt, welches ist es denn bisher? Was muss Herkules bei dir verdrängen?
Hamilton.
Tatsächlich, ja, ausgerechnet das, was nicht gut genug lief und wieder abgesetzt wurde.
Ja, man kann das so oder so sehen. Also es lief ein Jahr und die Geschichte über den ersten amerikanischen Finanzminister ist vielleicht auch nicht das, was jetzt hier in diesem Land alles sofort in das Theater zieht. Aber ich fand es musikalisch, szenisch, vom Plot her großartig. Diese Mischung aus Rap und Hip-Hop und diese unglaublichen Textmengen, die da geschoben wurden. Und dann dieser enorme Drive, es war lustig, es war anrührend. Die haben diese doch sehr komplexe Geschichte aus dem amerikanischen Bürgerkrieg mit sehr viel Politik und sehr viel Nationalthemen doch so gut übersetzt, dass ich mich überhaupt nicht gelangweilt habe und es immer noch schade finde, dass es aus dem Sortiment geflogen ist.
Ja, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, Joachim, spricht das für das Stück, dass du es gut fandst und es wurde abgesetzt oder spricht das dagegen? Bisschen Piekserei muss sein, Joachim. Aber wer sagt, ich möchte über Alan Menken vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren, du hast ihn ja nun auch tatsächlich ausführlich interviewt. Ich nehme mal an, auf abendblatt.de ist eine gute Chance.
Ja, da gibt's die Chance und wir haben über alles Mögliche gesprochen, wie er dazu gekommen ist, was er jetzt an Plänen hat, was er eigentlich für Vorlieben hat und auch darüber, wie es mit der Klassik aussieht bei ihm. Ich habe ihn auf Brahms angesprochen und wir haben eigentlich eine schöne Dreiviertelstunde. Er wollte kaum noch wieder aufhören. Also die Dame von Disney wollte ihn immer wegziehen und er wollte eigentlich weitermachen. Das war nicht das schlechteste Zeichen, fand ich, für das Interview.
Allen Musical-Fans, die Tickets für Herkules haben, auf jeden Fall viel Spaß. Und das wünsche ich natürlich auch für heute Abend, für die Vorpremiere, unserem Kulturredakteur Joachim Mischke. Nochmal ein Kulturthema. Oh Gott, wer unseren Podcast heute das erste Mal hört, bekommt vielleicht einen völlig falschen Eindruck. Obwohl, da werden sich ja schon wieder die Geister scheiden. Dürfen wir im Zusammenhang mit einem Disney-Musical von Kultur sprechen? Die Puristen haben diesen Podcast spätestens jetzt ausgeschaltet. Ich mache mal schnell weiter mit dieser billigen, aber absolut zutreffenden Überleitung. Von einem Kassenschlager zum nächsten. Und damit sind wir bei Bestseller-Autor Martin Sutter gelandet. Der Mann war vorgestern mit seinem Nummer-1-Erfolg Melody zur Lesung im St. Pauli-Theater. Wir, also Becker am Morgen, hatten um ein Interview gebeten, welches wir auch zum Glück bekommen haben. Den ersten Teil gab es bei uns am Mittwoch, den zweiten Teil gibt es jetzt. Und wir steigen wieder ein und zwar mit folgender Frage. Wenn Sie, Herr Sutter, auf diesen Lesereisen sind und anschließend Ihre Bücher signieren, mit welchen Büchern kommen die Menschen zu Ihnen? Mit dem ersten Buch, was Sie von Ihnen gelesen haben? Oder ist das in der Regel eher das aktuelle Buch?
Ach, es ist natürlich sehr oft das aktuelle, aber es gibt viele, die mit vielen Büchern kommen oder mit dem ersten oder mit dem Lieblingsbuch. Das ist immer sehr verschieden, das freut mich immer. Es kommen die Leute mit ganz anderen Büchern und sagen, das habe ich am liebsten gelesen. Und Die dunkle Seite des Mondes, das war auch das Lieblingsbuch meiner Frau und das ist das Lieblingsbuch von vielen Leuten.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wer noch nie ein Buch von Ihnen gelesen hat, kann ich nur empfehlen, damit einzusteigen, weil das hängt auf jeden Fall nach, die Geschichte, ohne jetzt zu viel davon verraten zu wollen. Kommen Sie eigentlich selber zum Lesen von anderen Autoren? Die Frage hat einen gewissen Hintergrund. Ich löse das gleich auf, warum ich Sie das frage. Ich bin an einer Sache sehr interessiert. Aber kommen Sie dazu? Haben Sie die Zeit dafür oder haben Sie überhaupt Lust, andere Autoren zu lesen?
Ach, früher habe ich immer gelesen, in der Nacht gelesen. Jetzt schlafe ich ein, wenn ich ein Buch im Bett lesen will. Und ja, ich lese manchmal. Ich lese also das Café ohne Namen, das war zum Beispiel ein Buch, das ich sehr gerne gelesen habe. Und natürlich lese ich Benjamin von Stuckrad Barre. Noch wach habe ich mit Begeisterung gelesen. Doch, ich lese schon noch andere Sachen.
Ich habe deshalb gefragt, weil ich gerne etwas ausprobieren möchte. Vielleicht sagen Sie in dem Moment, nee, das möchte ich lieber nicht. Aber ich würde einfach nur mal spontan gerne hören, was Sie zu ein paar Autorennamen sagen. Weil Sie sind ja so viel in der Welt auch unterwegs. Ich rufe Ihnen einfach mal Namen zu und dann sagen Sie mal das, was Ihnen so spontan durch den Kopf geht. Einer, der ja, ist gerade.
Ich bin nicht Literaturkritiker.
Nee, da geht gar nicht so sehr um Kritiker, sondern eigentlich eher so um die Stellung der Autoren. Ich sag mal zum Beispiel jemand wie John Grisham. Was halten Sie von dem?
John Grisham habe ich seinen ersten Roman mit sehr großer Begeisterung gelesen. Und ich habe vieles von ihm gelesen. Und ich muss zugeben, dass es mir ein bisschen zu. Der weiß wirklich, wie es geht. Und die Leser fangen es auch an zu wissen.
Ja, Sie sprechen wahrscheinlich darauf, Sie wollen es nicht aussprechen, aber ich spreche es jetzt mal aus, dass man so ein bisschen ahnt, nach welcher Art und Weise der Mann vorgeht. So eine, ich will nicht sagen Baukasten, da gibt es ja in Deutschland einen Autor, der so unfassbar erfolgreich ist, aber wenn man von ihm viele Bücher gelesen hat, dann weiß man auch ungefähr, dass das ein ganz bestimmtes, sehr gutes Handwerk ist. Also ich will ihm ja gar nicht sagen, dass er es nicht kann. Im Gegenteil, aber es ist Handwerk. Sebastian Fitzek, haben Sie von dem ein Buch gelesen? Das ist ja der erfolgreichste Autor in Deutschland, glaube ich, der letzten 10 Jahre.
Ich muss zugeben, dass ich noch nie etwas von ihm gelesen habe, aber nicht, weil es mich nicht interessiert. Ich mag gutes Handwerk. Ich finde, gutes Handwerk gehört zu unserem Beruf und es soll keine Kritik sein. Aber ja, ich beneide ihn auch nicht darum. Ich bin ja da nicht so weit von ihm entfernt, was das Unterhaltsame oder Sellerische zu tun hat. Nein, ich habe sicher. Also ich besitze Bücher von ihm, aber ich habe sie noch nicht gelesen.
Das ist doch schon mal die gute Nachricht für Sebastian Fitzek, dass Sie die Bücher auf jeden Fall schon mal im Haus haben. Herr Sutter, wie sieht's denn mit weiteren Verfilmungen aus? Ich weiß, Sie sind im Kino gelandet mit einer Verfilmung oder mit Verfilmungen. Die ARD hat was gemacht. Wie sieht's mit Streaming aus? Hat Netflix schon mal angekloppt?
Nein, oder nicht bei mir. Der Verlag macht diese Lizenzfragen. Also die ersten Bücher von mir wurden eigentlich alle verfilmt, aber nicht alle sehr gut. Ich hätte gerne gehabt, dass man den Elefant verfilmt, weil ich denke, der eignet sich sehr gut und mit den heutigen technischen Möglichkeiten könnte man den sehr, sehr schön machen. Aber es gab schon Bewerbungen, aber nicht solche, bei denen wir überzeugt waren, dass die das gut machen.
Martin Sutter im Bäcker am Morgen-Interview. Und wer sagt, der Mann fehlt noch auf meiner Leseliste. Versuchen Sie mal Die dunkle Seite des Mondes. So, Episode 109 ist durch. Morgen ist unser Chefredakteur Lars Haider bei uns im Studio. Es geht um einen Kanzler, der richtig austeilt. Es geht um einen SPD-Mann namens Rolf Mützenich. Das ist der mit dem Einfrieren, Stichwort Ukraine-Krieg. Und Lars knöpft sich mal wieder Friedrich Merz vor. Seine Argumente zu hören in unserer Sonntagsausgabe. Bis morgen und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.